Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
Die Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Katharina Barley, sieht gute Chancen dafür, dass die Konfliktparteien in Belarus aufeinander zugehen. Barley sagte hier im Deutschlandfunk, Präsident Lukaschenko habe verstanden, dass sein Rückhalt bröckelt.
Er tritt natürlich auf mit Gewalt gegenüber den Demonstrantinnen und Demonstranten, aber er muss sehen, wie er aus dieser Situation möglichst unbeschadet herauskommt. Er hat bereits gesagt, dass er Neuwahlen nicht ganz ausschließt. Er sieht, dass er aufpassen muss, wie viel Rückhalt er noch hat. Wir haben eine sehr breite Oppositionsbewegung. Wir haben den Koordinierungsrat, der selber auch sagt, wir wollen auch mit Lukaschenko selbst reden. Wir sind nicht interessiert an einem Umsturz des Systems. Also auch da kommen solche Dialogsignale. Und die EU tut gut daran, genau diese Signale zu verstärken, zu sagen, wir sind ganz klar auf der Seite der Demokratie.
Die Vizepräsidentin des Europaparlaments, Katharina Barley. Die US-Demokratin Kamala Harris ist zur Vizepräsidentschaftskandidatin ihrer Partei nominiert worden. Harris geht damit an der Seite von Joe Biden in die Wahl. Biden, der gestern schon auf dem Parteitag der Demokraten aufgestellt wurde. Claudia Sarre.
In ihrer Rede sprach die 55-jährige Senatorin aus Kalifornien von ihrer Vision einer Nation als einer liebevollen Gemeinschaft, in der alle willkommen sind, egal wie man aussieht, wo man herkommt oder wen man liebt. Über Präsident Trump sagte sie, sein Führungsversagen habe Leben und Existenzen gekostet. In der kommenden Nacht wird Präsidentschaftsanwärter Joe Biden seine Antrittsrede halten. Der ebenfalls virtuelle Parteitag der Republikaner ist für nächste Woche geplant.
Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland ist auf den höchsten Stand seit Ende April gestiegen. 1707 neue Fälle meldet das Robert-Koch-Institut. Der Wirtschaftswissenschaftler Thomas Strauper argumentiert hier bei uns in der Sendung gegen neue Corona-Einschränkungen.
Man sollte in Kauf nehmen, dass eben diese Zahlen steigen. Diese Wellen gehören zur eingeschlagenen Strategie. Bis wir einen Impfstoff haben, bis wir in dem Sinne die Masse der Menschen immunisieren können gegen das Virus, viel klüger ist es zu gucken, wo können wir mit vergleichsweise einfachen Maßnahmen sehr hohe Wirkungen erzielen. Das sollte man tun, um das alltägliche Leben am Laufen zu halten, weil letztlich geht es ja nicht dagegen, Wirtschaft gegen Gesundheit auszuspielen. Das ist dumm. Wir brauchen eine starke Wirtschaft, gerade um auch ein starkes Gesundheitswesen finanzieren zu können.
Der Hamburger Ökonom Thomas Strauper. Zwischen den Ministerpräsidenten gibt es Streit um die Frage, ob nächstes Frühjahr Karneval gefeiert werden kann oder nicht. Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans ist gegen eine grundsätzliche Absage wegen Corona. Isabel Reifenrath.
Hans sagte in der ARD, die Karnevalsvereine müssten sich darauf einstellen, verantwortungsvoll zu planen. Schunkeln mit 1,5 Meter Abstand sei schwierig. Es könne aber Konzepte geben, die dennoch Freude am Karneval ermöglichten. Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hatte gestern gesagt, er könne sich Karneval bei der jetzigen Infektionslage nicht vorstellen. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte seine Haltung bei einem Besuch in Kiel nochmal deutlich gemacht. Er sagte, er wisse, was Karneval Millionen Menschen bedeute. Aber wenn es hieße Kita oder Karneval, dann sei er sich sicher, dass ein Großteil der Gesellschaft da eine klare Antwort habe.
Die Datenschutzbeauftragten von Bund und Ländern bezweifeln, dass die elektronische Patientenakte mit europäischem Recht vereinbar ist. Silke Lüder vom Berufsverband Freie Ärzteschaft sah das hier heute Morgen in diesem Programm ähnlich.
Wenn die Krankheitsdaten von so vielen Menschen zentral gespeichert werden und es passiert ein Hacking, dann werden immer gleich Millionen von Menschen kompromittiert. Und das sind ja eigentlich die sensibelsten Daten, die man überhaupt hat. Deswegen ist es unserer Meinung nach aus ärztlicher Sicht sinnvoller, wenn das weiterhin unter der Schweigepflicht von Ärzten und Psychotherapeuten dezentral gespeichert wird und eine Online-Kommunikation in abgesicherter Form verbessert wird in Zukunft.
Silke Lüder vom Berufsverband Freie Ärzteschaft. Der bekannte russische Kreml-Kritiker Alexei Nawalny ist nach Angaben seiner Sprecherin mit Vergiftungserscheinungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Er soll bewusstlos sein und auf der Intensivstation liegen. Christina Nagel.
Das Flugzeug musste in Omsk notlanden. Dort wird der 44-Jährige zurzeit auch medizinisch behandelt. Er sei an ein Beatmungsgerät angeschlossen worden, teilte seine Sprecherin Kira Jarmisch mit. Sein Zustand sei ernst, sagte der Chefarzt des Krankenhauses der russischen Nachrichtenagentur TASS. Nawalnys Sprecherin geht davon aus, dass er vergiftet wurde, und zwar mit Tee. Es sei das Einzige gewesen, was er zu sich genommen habe. Auf den Kreml-Kritiker und Antikorruptionskämpfer hatte es bereits in der Vergangenheit Anschläge gegeben. Nach Angaben seiner Sprecherin war Nawalny auf dem Rückweg von einer Recherchereise.
Angela Merkel trifft heute Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in dessen Präsidentenresidenz an der Côte d'Azur. Es gibt viel zu besprechen. Barbara Kostolnik.
In Brégançon werden die Krisenherde der Welt im Vordergrund stehen. Zuvorderst Mali. Das afrikanische Land, in dem deutsche und französische Soldaten Dienst tun, hat gerade einen Putsch erlebt. Die Lage ist unklar und verworren. Auch Belarus dürfte Kanzlerin und Präsidenten beschäftigen. Es ist das erste Mal, dass die Bundeskanzlerin auf die Sommerresidenz der französischen Staatspräsidenten eingeladen ist. Das Fort de Brégançon, das auf einer Insel im Mittelmeer liegt, ist so etwas wie das Pendant von Schloss Meseberg, dem Gästehaus der Bundesregierung, in dem Emmanuel Macron Ende Juni mit der Kanzlerin den historischen EU-Corona-Fonds geschmiedet hat.